Herzlich willkommen zum Podcast-Format Die Vertriebsstimme mit Ihrem Gastgeber Tom Jehle. In 30-minütigen Folgen erwarten Sie spannende Interviews und jede Menge Content zum Thema Vertrieb. Im Experten-Talk teilen erfolgreiche Vertriebsverantwortliche, Geschäftsführer und Experten ihr Wissen mit uns. Hören Sie, was im Vertrieb wirklich zählt und erfahren Sie, wie analoge Formate auch in Zeiten der Digitalisierung im Vertrieb funktionieren. Denn echte Begegnungen und Gespräche zwischen Menschen sind durch keine digitalen Werkzeuge zu ersetzen.
Ja, herzlich willkommen zur Vertriebsstimme. Mein Name ist Tom Jehle und ich habe wieder einen spannenden Gast. Spannend heute aus dem Grund, weil wir können heute Schwäbisch reden. Und er versteht mich sogar und ich verstehe ihn. Jetzt hoffe ich natürlich nur, dass ihr da draußen ihn dann auch und mich auch gut versteht. Ansonsten einfach nachfragen bei uns. Wir können es dann auch im Nachgang nur klarstellen. Wir haben die Folge heute, habe ich mal unter den speziellen Titel gestellt, mit zwei Schwaben rund um die Welt in einer knappen Stunde, je nachdem, wie lange wir brauchen. Er ist seit vielen Jahren im internationalen Vertrieb zu Hause, ob Asien, Amerika, Australien, auf jedem Kontinent hat er schon Gesprächspartner gesucht und auch gefunden. Neben seiner Tätigkeit im Vertrieb ist er seit einigen Jahren stark auf LinkedIn präsent, ist Autor und hat einen eigenen YouTube-Kanal. Und dort gibt er seine Erfahrungen und sein Wissen weiter. Und gerade im klassischen B2B-Vertrieb, wo ich mich ja auch bewege, wo ich meinen Beratungsansatz habe, ist er der Meinung, der Mensch macht den Unterschied. Heute mein Gesprächspartner, Christian Kastner. Christian, herzlich willkommen in der Vertriebsstimme.
Super, Tom. Freut mich ganz arg, dass du mich eingeladen hast. Danke für die warmen Worte am Anfang. Und ja, ich freue mich einfach, dass ich heute bei dir präsent sein darf.
Schön, schön. Wunderbar. Ja, Christian, wir hatten ja schon ein bisschen im Vorgespräch uns mal unterhalten. Du hast ja eine super spannende Historie. Kannst du uns vielleicht mal so ein bisschen erzählen, was du in den Jahren im internationalen Vertrieb getan hast? Wie die Unterschiede sind, die kulturellen Unterschiede auch. Du hast ja auch Teams geführt, wie du Teams geführt hast. Ich denke mal so, das Thema Remote ist für dich heute, wie für vielleicht andere, kein Thema. Das kennst du aus dem FF. Lass uns mal ein bisschen teilhaben an deiner Historie.
Also ich bin schon seit vielen Jahren im internationalen B2B-Vertrieb, also B2B, Business to Business. Habe da auch mein ganzes Leben bisher drin verbracht, weil ich einfach auch eine sehr starke Affinität hatte zu technischen Produkten und die dann eben auch immer gern verkauft habe an Kunden auf verschiedenen Erdteilen. Angefangen habe ich ganz klassisch mit einer Ausbildung, habe dann später auf dem zweiten Bildungsweg noch diverse Studien absolviert. Und eine Sache, was mir immer ganz arg wichtig ist, dass man sich immer weiterbildet, dass man also nie still steht, sondern dass es immer weitergeht. Und ich denke, je mehr du lernst, desto mehr erkennst du, wie viel du noch lernen kannst. Und das ist eigentlich so eine Fähigkeit von mir, diese professionelle Neugier, wie ich es immer nenne. Das ist was, was mich auszeichnet und wo eigentlich auch meinen Gesprächspartnern jetzt im In- und Ausland sehr geschätzt wird, dass man also viele Fragen stellt, um die Thematiken, die sie beschäftigen, die Problemstellungen, die sie mir versuchen zu erklären, dass das einfach verstanden wird oder dass man sich bemüht, es zu verstehen. Mhm. Und ich habe also in verschiedenen Funktionen schon im Vertrieb gearbeitet, angefangen von so einer ganz klassischen Führungsrolle als internationaler Vertriebsleiter, hier von einer Firma Maschinenbauzulieferer in der Nähe von Stuttgart, wo ich dann einen Amerika-Vertrieb aufgebaut habe, dann danach Asien, aber auch in Zentraleuropa, Mittlerer Osten, also die ganze Bandbreite. Und jetzt so in den letzten Jahren, letzten 5, 6 Jahre eigentlich, hat sich das gewandelt, mehr zu so einer Coaching-Mentoring-Rolle, weil man mit der Zeit draufgekommen ist, dass man also mehr dezentrale Organisation haben möchte. Und viele Entscheidungen, die jetzt eben oder die früher vor 10 Jahren vielleicht noch jetzt in der Zentrale in Deutschland gefallen sind, werden jetzt lokal entschieden. Und die Rolle von uns ist eher begleitend, also eher in Richtung Coach, Wissensvermittler, Wissensgeber, Ideengeber, und so eher so eine begleitende Funktion.
Also in der Rolle als Vertriebsverantwortlicher, die du ja heute auch inne hast, ist deine Rolle eigentlich anders interpretiert, nicht mehr der jetzt klassisch nur das Controlling macht, sondern eher dieses Mentoring macht, den die Kollegen an der Hand nimmt, unterstützend zur Seite steht. Das habe ich schon richtig verstanden. Ja. So interpretierst du deine Rolle für dich.
Ja, und ich meine, das ist ja auch jetzt nichts Neues. Das gab es ja, früher gab es das Verhältnis eben Meister-Lehrling, wobei ich davon bin, mich als Meister bezeichnen zu wollen. Aber es gibt eben ein altes Rüsselschwein, das ein bisschen mehr weiß als ein junges. Und das ist so ein bisschen so meine Rolle. Das war früher auch nicht viel anders, aber früher war es halt viel mehr so, dass du eben diese typische Führung gehabt hast mit Zahlen, mit Umsatzgrößen, mit Kennzahlen. Und das ist jetzt ein bisschen in den Hintergrund getreten. Die Verantwortung haben die Ländergesellschaften selber und du bist eigentlich der Mittler oder der Mensch, der ihnen hilft, diese Ziele zu erreichen. Also das ist eher so eine Funktion, wo du Leute von unten nach oben hebst und eben versuchst selber zu schwimmen oder ihnen hilfst selber zu schwimmen, während früher war es eben eher so wie der Rettungsschimmer, dass du versucht hast, Feuer auszulöschen, operativ viel stärker einzugreifen als heute auch eine größere, so eine Pull-Funktion gehabt hat, wo du versucht hast, das Ding selber anzutreiben von Deutschland aus.
Bist du, ich meine, damals war es ja noch möglich, ich will jetzt dieses C-Wort nicht in den Mund nehmen, wir reden viel zu oft über das, in deiner Rolle damals internationale Verantwortung für ein Vertriebsteam, du bist sicher viel gereist zu der Zeit.
Ja, also ich habe es auch übertrieben, muss ganz ehrlich sagen. Also gerade am Anfang, wo ich eine neue Rolle übernommen habe und dann gleichzeitig eben Dinge in Amerika und Asien aufgebaut habe, da habe ich sicherlich übertrieben. Also da habe ich dann fast, ich möchte jetzt sagen rund um die Uhr, aber ziemlich nah dran gearbeitet. Und ich erinnere mich noch sehr gut, ich bin dann einmal vor Weihnachten mit meinem BlackBerry damals noch auf dem Sofa gesessen und ich habe es genau gewusst, wenn ich jetzt noch 2 Wochen so weitermache, dann habe ich ernsthafte gesundheitliche Probleme, weil ich gemerkt habe, ich kann einfach nicht mehr. Und wo mich dann auch meine Frau geholfen hat, mich von dem runterzuholen und das Ganze mehr ein bisschen langsamer zu sehen. Und heute bin ich da viel entspannter in der Beziehung. Reisen ist nach wie vor, also normalerweise, wenn diese C-Situation vorbei ist, würde ich mal sagen, so ein Drittel vom Jahr, manchmal auch ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, wo ich unterwegs bin.
Also doch noch recht viel unterwegs, aber du bewegst dich jetzt wahrscheinlich eher national, nehme ich mal an, oder?
Nö, eigentlich nicht. Also ich habe im nationalen Vertrieb eigentlich gar nichts zu tun. Also wir haben das aufgeteilt. Okay. Wir haben einen extra Vertriebsleiter, der dann eben nach dem nationalen Geschäft schaut, mit seiner Mannschaft. Und ich schaue mit meiner Mannschaft zum Teil direkt nach dem internationalen Geschäft und zum Teil eben in so einer Mentorrolle, wo dann Ländergesellschaften die Tagesarbeit machen und ich dann so in einer Coaching- oder Mentoring-Funktion bin.
Ah ja, okay. Cool. Aber dann habt ihr ja jetzt auch durch diese ganzen, das Jahr jetzt wahrscheinlich sehr viel remote gemacht oder macht wahrscheinlich den größten Teil remote. Ich nehme an, ihr seid auch eine längere Zeit schon im Homeoffice.
Ja.
War das für dich, war das eine Umstellung?
Nö, auf überhaupt Remote-Business? Überhaupt nicht, weil also es war dann eine Umstellung insofern, dass ich eben jeden Tag in die Firma fahren will, weil mir das dann eben 1,5 bis 2 Stunden Zeit an den Fahrtweg gespart hat. Aber diese Remote-Arbeit ist ja das, was wir sowieso machen, wenn wir unterwegs sind. Also ich habe ja mein normales Tagesgeschäft immer, egal wo ich auf der Welt bin. Und ob ich jetzt in Australien im Hotelzimmer sitze und meine E-Mails bearbeite und telefoniere oder ob ich das daheim mache, das war für mich jetzt überhaupt kein großer Unterschied. Der einzige Unterschied war eben, dass es danach dann nicht heim ins Büro ging, sondern eben daheim im Büro ist.
Ja, verstehe. Du hast vorher so was ganz Interessantes gesagt, dieses professionell neugierig. Finde ich eine sehr schöne Umschreibung. Professionell neugierig heißt für dich was?
Also, das Allerwichtigste, ich denke, man kann das ja einfach mal sagen, ich denke, wir sind oft als Deutsche, sind wir ein bisschen arrogant. Ja, also wenn wir kommen, wir haben ein super Produkt, wir haben eine Firma, wo 60, 70 Jahre alt ist, wo erfolgreich ist, wir wissen auch, was wir können. Wir sind gut ausgebildet, wir haben sehr viel Erfahrung und wir kommen dann irgendwo hin und denken, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und wenn du so kommst, das wird heute nirgends mehr akzeptiert. Also so diese bisschen I-know-it-all-Einstellung. Die Leute im Ausland begegnen dir auf Augenhöhe. Die wissen vielleicht in deinem Detailbereich nicht so viel wie du, aber man darf sie auf jeden Fall nicht respektlos behandeln. Und wenn du eine professionelle Neugier hast, also was ich damit meine, ist nachzufragen, habe ich das richtig verstanden? Ist dieser Aspekt, wie ich ihn jetzt beschrieben habe, richtig? Habt ihr auch das? Also dieses Nachfragen und Bestätigen lassen, das kommt sehr gut an, weil es auch für mich zwei Vorteile hat. Erstmal verstehe ich, ob der mein Gegenüber alles verstanden hat, was ich gesagt habe. Weil es ist ja so für uns beide, in allermeisten Fällen ist Englisch die zweite Sprache, ja, die Fremdsprache. Ja, und in vielen Ländern, wo die Leute eben nicht so routiniert sind wie wir vielleicht, wo das den ganzen Tag machen, da gibt es dann noch zusätzliche Sprachschwierigkeiten, kulturelle Schwierigkeiten. Also zum Beispiel in Asien, dass du aus Angst, dein Gesicht zu verlieren, nicht zugeben kannst, du hast nicht verstanden, von was der Deutsche jetzt geredet hat. Und ich sage dann halt immer yes, yes. Und in Wirklichkeit weißt du eben nicht, ob sie es verstanden haben oder nicht. Und da dann einfach das Ganze nochmal von einem anderen Ding anzugeben, nochmal nachzufragen oder auch sie zu bitten, deine Frage im anderen Weg zum Beantworten und du siehst dann anhand von der Antwort, okay, haben kapiert oder haben es nicht kapiert. Das alles zusammen im Paket zusammen, das hilft dir, die Leute besser zu verstehen und das, was ich mit professioneller Neugier meine.
Okay. Du hast gerade was Interessantes gesagt, dieses Thema dahin zu kommen und zu sagen, ich weiß alles. Und dass wir vielleicht so, wir Deutschen vielleicht ein bisschen so wahrgenommen werden, möchte ich jetzt mal sagen. Ja. Und auch dieses Gefühl, dass wir alles gut, alles besser können, dieses Label Made in Germany, wenn man das jetzt mal so aufgreift, hast du auch das Gefühl, dass uns andere Länder längst überholt haben?
Schwierig zu sagen. Also das kommt sicherlich drauf an. Also ich meine, ich habe sehr großen Respekt von der Entwicklung und speziell der Entwicklungsgeschwindigkeit, was andere Länder angeht. Um es mal ganz konkret zu sagen, ich erinnere mich noch vor ungefähr knappe 30 Jahre, da war ich mal auf der BOMA-Messe in München. Und damals gab es einen sogenannten chinesischen Pavillon. Ja, und wir haben uns den alle angeguckt, haben alle drüber gelacht, weil das so ein bisschen wie die Schmuddelecke ausgesehen hat. Es waren dann so im allerhintersten Winkel so kleine Stände, die Leute saßen da drin, haben Nudeln gegessen, ja, und haben im Prinzip nichts zum Verkaufen gehabt, sondern sind von ihren Firmen dorthin geschickt worden, aber hatten eigentlich nichts wirklich anzubieten, was wir hier gebraucht haben. Und wenn du jetzt guckst, in 30 Jahren, was da eigentlich in der Geschichte vom Volk eine ganz, ganz kurze Zeit ist, ein Land zum Entwickeln, wo absolut wettbewerbsfähig in ganz vielen Sachen ist, speziell Elektronik, aber auch im Maschinenbau, wo sie sehr viele Dinge sehr, sehr clever gemacht haben. Ich denke, da haben die Leute aufgeholt. Ich möchte nicht sagen, dass sie auf dem gleichen Niveau sind, aber auf jeden Fall ernstzunehmende Mitbewerber geworden sind.
Okay, interessant. Ja, jetzt haben wir so ein bisschen mal über dieses internationale Business, das du schon gemacht hast. Ich weiß, so ein Thema, was dich auch sehr begeistert, beziehungsweise auch wo du dich sehr stark beschäftigst, ist das Thema Leadership. Mhm. Speziell auch Leadership im Vertrieb, find ich ein ganz spannendes Thema. Ich hatte ja mit dem Daniel Hesmer auch schon mal über das Thema gesprochen. Ihr kennt euch ja, glaube ich, auch. Und Find es immer ganz interessant, so verschiedene Meinungen zu sehen. Was denkst du, was zeichnet eine richtig gute Führungskraft im Vertrieb aus?
Also, das ist jetzt eine sehr komplexe Frage. Also, ich denke, eine von den wichtigsten Sachen, was eine Führungskraft heute haben muss, ist, dass er oder sie in der Lage sein muss, sich auf verschiedene Situationen, verschiedene Menschen, verschiedene Kulturen einzustellen. Es gibt heute nämlich den Hammer, der alles trifft oder der One Application Fits All, das gibt es heute nicht mehr. Sondern du hast heute eben Mitarbeiter, die du direkter, straffer führen musst. Ja, es gibt Leute, da bist du so ein bisschen auch mal ein Berater, ein Freund, manchmal auch jemand, dem sie ihre Probleme anvertrauen, weil du eben nicht in ihrer Kultur drin bist und dann nach einer Woche wieder weg bist. Also das ist so ein bisschen eine Bandbreite von straffer autoritärer Führung bis auf der einen Seite zum Freund und Beichtvater. Dieses ganze Spektrum kannst du haben und zum großen Teil solltest du es haben, aber viele haben es eben nicht. Und deswegen sind sie eben nicht komplett erfolgreich.
Für mich ist immer so interessant zu wissen, und da speziell interessiert mich auch deine Meinung oder deine Einschätzung dazu, muss denn ein Vertriebsleiter heute zwangsläufig auch der beste Verkäufer sein, also der Vorturner vor der Gruppe, dass es vormacht, dass er die Leute auch motiviert, auch den Hörer selber in die Hand nimmt und anruft oder den Kontakt zum Kunden sucht. Wie ist da deine Einschätzung?
Also da gibt es ja erstmal zwei grundsätzlich verschiedene Meinungen. Es gibt Leute, die meinen, dass man also verkaufen lernen kann und andere, die Führung lernen können. Das sind so mal die zwei großen Ströme. Ich habe es in meiner Karriere immer so gehalten, ich habe immer selber verkauft. Also ich habe auch jetzt im Moment ein eigenes Vertriebsgebiet, das ich selbstständig betreue. Und ich sehe mich eigentlich als der erste Verkäufer im Team im Sinne von Führungskraft, also auf Augenhöhe mit den Vertriebsmenschen. Und das hat einfach den Grund, dass dir niemand ein X vorm U vormachen kann. Also ich weiß, es ist schwierig, wenn du jetzt von außen reinkommst in eine bestehende Mannschaft, am Anfang dieses Vertrauen zu gewinnen, wenn du selber das noch nie selber verkauft hast. Und ich erinnere mich eigentlich in jeder Firma, wo ich war, an das Erfolgsgefühl, wo ich zum ersten Mal einen Auftrag vom Kunden gekriegt habe. Wenn ich dann genau gewusst habe, okay, ich kann es, ich habe es selber gemacht und wenn ich es einmal gekonnt habe, kann ich es auch wiederholen. Und wenn du dieses Gefühl oder dieses Erlebnis nicht hast, dann kannst du sehr schwer dich in die Welt von Verkäufern reindenken. Ja? Also ich sage nicht, dass ein Vertriebsleiter die gesamte Arbeitszeit im Tagesgeschäft drin hängen soll, das ganz bestimmt nicht. Aber wenn du nicht im Tagesgeschäft drin bist, also wenn du nicht irgendwelche Verantwortung hast und nicht selber zum Kunden fährst und selber den Kunden siehst, glaube ich nicht, dass du hundertprozentig erfolgreich sein kannst.
Ja, sehe ich auch so. Ich glaube, dass der Vertriebsleiter sehr wohl ein sehr guter Verkäufer sein muss. Und ich glaube auch, dass er sehr wohl den Mitarbeitern das auch vorleben muss ein Stück weit. Also ich kann mich daran erinnern, in meiner Rolle als Vertriebsleiter, ich war eigentlich immer operativer unterwegs und habe immer versucht, da auch ein Stück zu helfen, indem ich einfach, ja, ich habe mich selber oftmals als Vorturner bezeichnet. Genau. Aber ich glaube, das hat auch dem Team damals gut geholfen, wenn jemand da ist, der es auch vormacht und nicht nur drüber redet. Also ich glaube, das ist so, schon ein Thema, wo man sich damit auseinandersetzen muss, wenn man in einer Führungsposition ist.
Ja, und ich denke, das ist auch eine ganz andere Qualität, dass das Unternehmen dann bekommt. Weil also ich habe ja viele Leute über mir, also Geschäftsführer und so weiter, erlebt, wo dann mit mir beim Kunden waren und die konnten halt eine Weile mitreden, wo es um, sag ich mal, um Zahlen ging, wo es um Strategie ging und so, aber dann ist es sehr dünn geworden. Ja, weil die eben nicht gewusst haben, die Entscheidung, die ich jetzt treffe, was hat es für einen operativen Einfluss. Ja. Und da merke ich halt, da bin ich ganz anders unterwegs, weil ich kann bei vielen Sachen inzwischen in meiner Branche sagen, es funktioniert oder es funktioniert nicht. Oder es ist eine hohe Chance wenigstens, dass es so kommt oder nicht kommt. Und das kannst du eben nur dann, wenn du eben weißt, was sind die Probleme vor Ort. Das sind die Dinge, die die Leute tagtäglich eben durchmachen müssen. Und wenn du auch weißt, okay, das geht im Moment in meiner Branche ab. Also was sind die Trends in der Industrie? Wie entwickelt sich das? Was bringen die Mitbewerber auf den Markt? Ist das eine gute Idee oder eine schlechte Idee? Und das hast du eben nur dann, wenn du wirklich den Pulverdampf selber kennst. Und du musst ja der Erste sein, der aus dem Schützengraben rausrennt, aber du musst auf jeden Fall wissen, wie sich das anfühlt.
Absolut, absolut. Ja, wenn du halt, ich sag mal, mit deinem Team, ihr werdet ja auch euch um Neukunden kümmern müssen, natürlich auch Bestandskunden wahrscheinlich zu sichern, auszubauen. Aber was denkst du, was kann ein Unternehmen heute tun, um an neue Kunden zu kommen? Also es gibt ja verschiedene Wege, aber was würdest du jetzt mir da empfehlen, an Neukunden zu kommen?
Also man muss jetzt erstmal ja grundsätzlich unterscheiden. Also es ist ein großer Unterschied, ob das im B2B-Bereich oder B2C-Bereich ist. Ja. Und was ich immer gemacht habe, die Frage, was du jetzt hast, greife ich jetzt auf, wenn du zum Beispiel ein neues Land hast. Ja, also ein Land, wo bis jetzt noch nicht präsent ist und da eine neue Vertretung aufmachen willst, dann ja geht es genau um das, neue Kundenakquise, eben in Zusammenarbeit mit dem Distributor zum Beispiel. Ja, weil also wir gehen ja in den allerwenigsten Ländern, gehen wir selber vor Ort an die Endkunden ran, weil es einfach sprachliche Barrieren, kulturelle Barrieren gibt, sondern wir machen eben, wenn wir jetzt ein Land eröffnen und einen Partner gefunden haben, den wir für richtig halten, dann geben wir so eine Art Training on the Job, wo wir das gemeinsam machen. Also wir identifizieren gemeinsam mögliche Zielkunden, mögliche Endkunden, ja, und helfen dem dann in diese Industrie reinzukommen, ja. Also, und da hast du eben, wenn du in einem Land erfolgreich warst, hast du ja ein gewisses Muster. Du hast also, sage ich mal, jetzt die Industrie, was weiß ich, keine Ahnung, Maschinenbau oder Kernkraftwerke oder Bergbau oder sonst irgendwas, also irgendeine Industrie. Und dann weißt du, okay, hier in dieser Industrie gibt es 5 oder 6 Bereiche, wo mein Produkt gebraucht wird. Ja, und dann habe ich da so einen Katalog zusammengestellt, wo diese Fallbeispiele aufgegriffen wurden, ja, mit meinen Lösungen dazu. Und wenn du das einem Endkunden hinlegst, sieht er sofort, okay, der weiß, von was er redet, der hat eine Lösung, wo es meinem Produkt hilft oder mein Betriebsablauf hilft, besser zu werden. Ja? Und durch das kann ich dem meinem Distributor helfen, mit dem Endkunden ins Geschäft zu kommen. Also ich gehe hin, ich öffne die Tür, wir bekommen das erste Angebot und dann den ersten Auftrag.
Okay, also das heißt, ihr geht klassisch über den Channel, über den Partner, über den Kanal. Ja. Ist ja im Endeffekt, ist ein Partner zu gewinnen, ja auch ein Neukunde zu gewinnen.
Richtig.
Für euch. Ja, wenn ihr ein neues Land eröffnet.
Das ist tägliches Brot, ja.
Genau, das ist ja genau das Gleiche im Endeffekt. Jetzt hast du ja, haben wir ja vorher im Vorgespräch oder in der Ankündigung, haben wir ja schon mal über deine Aktivitäten auf LinkedIn gesprochen. Mhm. Du bist ja da sehr rührig und super aktiv. Und auch das Thema YouTube-Kanal machst du viel und du hast auch ein Buch geschrieben. Und das heißt ja nichts anderes wie, du betreibst ja auch aktives Personal Branding im Vertrieb. Also genau. Du machst aus dir ein Brand, der halt in Verbindung mit einem gewissen Produkt steht im Moment oder in Verbindung mit einem gewissen Unternehmen steht. Würdest du das den Verkäufern empfehlen, auch so einen Weg zu gehen, sich selber zu einem Personal Brand zu entwickeln?
Ja, also das hat also eine längere Geschichte bei mir. Das war so, ich habe 2009, 2010 hatte ich einen Vorgesetzten, der war sehr Amerika-affin. Und da hat mir damals, bin ich dann in das Amerika-Geschäft reingekommen. Und eine der ersten Sachen, die er gesagt hat, war, hat er gesagt, Christian, mach dir ein Konto bei LinkedIn. Und ich hatte LinkedIn überhaupt nicht gekannt vorher. Ich kannte halt das deutsche Pardon, eben Xing zu der Zeit. Habe mir da ein Profil angelegt und das ist dann so die Jahre vor sich hingegammelt. Habe ich eigentlich nichts aktiv gemacht. Und jetzt, die letzten 2 oder 3 Jahre, bin ich da sehr aktiv geworden. Und zwar aus mehreren Gründen. Also das hing einfach damit zusammen. Ich habe also vor 2,5 Jahren habe ich noch ein Zusatzstudium gemacht im Leadership. Weil mich das einfach interessiert hat, nach so vielen Jahren wollte ich einfach mal eine strukturierte Zeit haben zum Reflektieren über das, was ich so erlebt habe und wollte da auch mich auf den neuesten Stand bringen. Und in dieser Zeit war es für mich sehr prägend als Persönlichkeit, wo ich mich auch nochmal sehr verändert habe, wo ich viele Sachen zugelernt habe. Und diese Dinge wollte ich an andere Menschen weitergeben oder wollte sie denen zur Verfügung stellen. Weil ich denke, du hast eine Verantwortung, gegenüber von deinen Mitmenschen das, was du weißt und angewendet hast, dass du das weitergibst. Und dann habe ich aus so einer, auch schwäbisch würde man sagen, Bierlaune zwischen Weihnachten und Neujahr, wo es mir langweilig war, habe ich mal mein erstes Video gemacht, ganz einfach mit der Handykamera und habe das ins Set gestellt und pups, auf den ersten Schub waren über 1000 Zugriffe. Ja, und da war ich total überrascht. Ich habe gedacht, das guckt sich kein Mensch an. Und daraus ist dann eigentlich eine mehr oder weniger wöchentliche Sendung entstanden, erst auf Englisch. The Leadership Wednesday und dann jetzt seit kurzem auch noch eine deutsche Version am Freitag, Führung am Freitag. Und da, wo ich einfach versuche, Dinge, die mir auffallen, Dinge, die ich lese, Dinge, die ich mir erarbeitet habe, an andere Menschen weiterzugeben, so als Wissensvermittlung eigentlich. Und durch diese Aktivität auf LinkedIn ist ein Verlag dann auf mich zugekommen, hat gebeten, dass ich für die ein Buch schreibe, was ich dann gemacht habe über Sales Leadership in internationalen Märkten. Also wie mache ich das als Person und auch als Firma, einen Auslandsmarkt zum Erschließen. Und aus der Aktivität sind dann wieder andere Sachen entstanden, wo ich dann Artikel angefangen habe zu schreiben, im Buch, wo andere Leute auch was dazu geschrieben haben, als ein einzelnes Kapitel eben zum Thema Leadership und internationale Märkte. Und das mache ich einfach in meiner Freizeit, eben wenn ich es sehr spannend finde oder auch sehr gern mache, Sachen aufzuschreiben und zum Strukturieren. Um jetzt auf den zweiten Teil von deiner Frage zurückzukommen, was hat das Personal Branding oder was hat das, was ich da mache mit meiner Firma oder mit meinem Geschäft, wo ich mein Geld verdiene, zu tun? Es ist heute so, dass die Menschen, bevor sie dich zum ersten Mal treffen, erst mal gucken, wer ist das überhaupt? Ja? Also wenn ich mich jetzt irgendwo ankündige oder wenn mein Distributor jetzt im Ausland mich ankündigt, dann ist eine der ersten Sachen, was passiert ist, dass die Leute gucken, wer ist da überhaupt, wer kommt da? Und du hast eine Möglichkeit eben durch dieses Personal Branding, also so, wie du dich siehst oder wie du gern möchtest, dass andere Leute dich sehen, dich im Voraus darzustellen. Und je besser und detaillierter du das machst, je mehr Mehrwert du bietest im Voraus, desto höher wirst du von dem Gesprächspartner eingeschätzt. Ja? Das heißt nicht, dass du danach kommen kannst und nicht liefern kannst, aber es öffnet auf jeden Fall eine Tür und du schlägst auf einer anderen Stufe ein. Und ich habe gemerkt, dass es auf jeden Fall einen sehr großen Vertrauensvorschuss geben kann. Und Leute aber auch unabhängig jetzt von der Beziehung, die wir also als Kunde, Lieferant haben, dann auch mit anderen Fragen auf dich zukommen und sagen, hör mal, ich habe hier eine Situation, wo ich nicht weiter weiß oder kannst du mir da einen Tipp geben in der Beziehung, also wo dann mehr entsteht, als es also diese eine Bindung zwischen Kunde und mir als Vertriebler, wo über das normale Kunden-Lieferanten-Verhältnis weit drüber hinausgeht. Ja? Also ein Vertrauensverhältnis. Und das ist Vertrauen ist ja die höchste Währung von Verkäufer. Ja, ein sehr hohes Gut, dass man auch sehr gut aufpassen muss, dass man das nicht verspielt oder in den Sand sitzt. Und dieses Vertrauen zu steuern oder zu untermalen oder zu untermauern, das ist das, was du auf LinkedIn machen kannst. Ja, weil es ist ja so, es gibt so ein schönes Saying, you never have a second chance to make a good first impression. Und diese Good Impression kann ich bereits machen, bevor ich den Menschen zum ersten Mal gesehen habe, durch das, was ich auf LinkedIn mache, wo ich dann auch Hilfe anbiete, wo die Leute die Videos angucken können, wo meine Artikel anschauen können und wo ich dann auf jeden Fall als kompetenter Gesprächspartner wahrgenommen wird, bevor sie mich zum ersten Mal sehen.
Ganz spannend, ja. Also ich bezeichne das immer so als die Visitenkarte im Netz, LinkedIn. Ja. Weil es ist einfach so heute, dass ja auch aufgrund der Situation kann ich halt auch nicht unbedingt die Visitenkarte direkt übergeben. Also Genau. Muss irgendjemand irgendwo sucht mir jemand, will sich ein Bild über den Menschen machen. Und heute ist es einfach so in unserem Business, wo wir uns bewegen, im B2B-Umfeld ganz speziell, aber auch natürlich im B2C-Umfeld, dass die Menschen auf solchen Plattformen wie LinkedIn oder Xing oder wie auch immer sie alle heißen, sich ein Bild über den anderen Menschen machen. Und auch da, um das nur zu ergänzen, da geht es auch darum, ein Bild sagt mehr wie 1000 Worte. Also auch da sehr viel Wert drauf zu legen, dass eben da nicht irgendwo am Strand vielleicht so ein abgeschnittenes mit einem Sonnenhut. Also da gibt es schon ein paar Regeln, auch, die man einhalten muss, denke ich. Aber ich bin da völlig bei dir. Ich glaube, dass das auch dazu beiträgt, so einen gewissen Vertrauensvorschuss auch zu erarbeiten, den man natürlich dann auch liefert. Man muss auch liefern dann.
Natürlich.
Also ich kann nicht nur eine schöne Fassade hinstellen und dahinter ist nichts, sondern ich muss dann natürlich auch liefern. Und da hilft natürlich LinkedIn extrem. Und um nochmal darauf zurückzukommen, es gibt nicht so viele, die, also meinem Bekanntenkreis oder Menschen, die ich kenne, wo der Verlag auf die Menschen zukommt und sagt, hey, schreib mal ein Buch für uns. Ja. Also normalerweise ist es ja andersrum. Man schreibt ein Buch und muss dann einen Verlag suchen. Also da bist du ja in einer super komfortablen Position gewesen oder in einer sehr schönen Situation, ja, dass du dann ein Buch schreiben konntest und schon einen Verlag hattest, der es dann auch entsprechend für dich promotet hat. Und auch spannend, Führung am Freitag. Ich werde es natürlich verlinken in den Shownotes entsprechend. Wenn es interessiert, der kann natürlich auch gern die Führung am Freitag sich anschauen. Und ja, ganz, ganz spannende Einblicke, die du uns da so mitgegeben hast. Ich habe so eine Frage immer noch so, die finde ich immer ganz spannend und gerade spannend bei Führungspersönlichkeiten. Ich differenziere immer so ein bisschen. Ich sage immer, es gibt Verkäufer, es gibt gute Verkäufer und es gibt Top-Verkäufer. Und mich würde jetzt deine Einschätzung mal interessieren, was zeichnet ein Top-Verkäufer aus heute? Vielleicht drei Punkte.
Also auf jeden Fall, das ist ein ganz komplexes Thema. Ich denke, eines der wichtigsten Sachen, was einen Top-Verkäufer unterscheidet von anderen Verkäufern, ist das Mindset. Ja, also ist er in der Lage, sich so zu konditionieren, dass er Erfolg haben will? Weil Erfolg ist am allermeisten, ich meine, wenn der Kunde nicht kaufen will, okay, da kannst du Mindset haben, so viel du willst, der kauft er nicht. Aber der Kunde, der spürt einfach die Vibes, wo da sind. Ja? Bist du von deinem Produkt überzeugt? Glaubst du an dein Produkt? Glaubst du, dass den Preis, wo du aufrufst, wirklich einen Mehrwert darstellt? Ja? Und du kannst sagen, oh, Herr Kunde, bitte, 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 ich brauche unbedingt den Abschluss. Oder du kannst eben sagen, hören Sie zu, ich habe gesehen, Sie haben Problem A, B, C und D. Ich habe jetzt hier die Lösung, die genau auf Sie zugeschnitten ist. Und ich glaube, dass dieses Produkt, auch wenn es hochpreisig ist, für Sie den idealen Mehrwert darstellt. Ja? Und das kann ich belegen durch XYZ. Also wie du auftrittst, wie du rüberkommst, das ist eine ganz arg eine Frage vom Kopf. Ja? Auch wenn du jetzt eine Niederlage hattest und das gibt es auch bei mir, dass du mal einen schlechten Monat hast, wo eben nichts läuft, wo du Absagen bekommst, wo der Auftrag sich verzögert, wo der Auftrag gar nicht kommt, wo du eine Absage bekommst, das ist ein Teil vom Leben und hast eben auch mal einen schlechten Tag. Aber ein Top-Verkäufer steht am nächsten Morgen wieder auf und sagt, jawohl, heute greifen wir wieder an und hakt es dann auch ab und ist dann in der Lage, das hinter sich zu lassen. Also das ist Nummer eins, Mindset. Nummer zwei, hat er Biss, wirklich was Neues anzugreifen. Also ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass viele schon sehr, sehr träge und gesättigt sind. Ja? Speziell dann eben auch Leute, wo jetzt in unserem Alter so 35 plus sind. Ja, wenn das Häusle dann abbezahlt ist oder weitgehend abbezahlt ist oder wenn du keinen großen Lebensstil hast und das, was am Fixum dir bezahlt oder von der Firma, das eben mehr oder weniger ausreicht. Also dass dann sehr viele schon sehr träge sind und gar nicht mit das Bedürfnis haben, irgendwas Neues anzugreifen, sich in diese von dieser Komfortzone rauszubewegen und was Neues anzugreifen. Und da ist eben Biss ein ganz wichtiges Thema, wo sich ein guter vom schlechter Verkäufer unterscheidet, sich selber zu motivieren, andere motivieren zu können, einfach nochmal anzugreifen und nochmal was Frisches anzufangen. Und das Dritte, würde ich sagen, das hängt auch mit den anderen zwei zusammen, das ist Mut und Selbstvertrauen. Was ich gemerkt habe im Leben ist, dass du viel mehr kannst, als du dir selber zutraust. Also ich bin von Natur aus eher ein schüchterner, zurückhaltender Mensch. Ich war bis so mit 20 ziemlich schüchtern, habe mich kaum getraut, irgendjemand anzureden. Oft neben mir gestanden und mir nicht Sachen zugetraut. Das hat sich erst so im Laufe der Jahre, wo man einfach Sachen ausprobiert hat und dann auch mal Sachen bewusst angegangen hat, die zwei Schuhnummern zu groß waren, wo man das ausprobiert hat. Und da ist dann eben mein Mut und mein Selbstvertrauen gewachsen. Und aber auch, dass mir oft dann auch Leute von außen zum Teil viel mehr zugetraut haben, als mir mich dann ins kalte Wasser zu irgendwas geschmissen haben, mir ein Projekt gegeben haben, das ich mir selber nie ausgesucht hätte und wo ich dann im Nachhinein gesehen habe, ich habe das eigentlich sogar mit relativ wenig Aufwand bewerkstelligen können. Und das hat dann, das stärkt das Selbstvertrauen und Mut. Und deswegen ist mein Tipp, such dir einfach größere Ziele. Ja, also such bewusst irgendwas, was du dir nie zutrauen würdest. Denk vielleicht auch in größeren Zeitabschnitten, also nicht so arg in einem Jahr, sondern vielleicht mal in 5-Jahres-Abständen und korrigier vielleicht die Ziele etwas nach oben und dann wirst du überrascht sein, wie viel du in dieser Zeit erreichen kannst und wie du wachsen kannst, wenn du da einfach mal einen Schritt ins Unbekannte machst.
Ist ganz, ganz spannend, wo du gerade gesagt hast, auch dir passiert es, dass du mal einen Deal nicht abschließen kannst, dass ein Kunde sich nicht für euch entscheidet oder für euer Produkt entscheidet oder eure Produkte entscheidet. Ich habe da mal als junger Verkäufer, ist ja schon ein paar Tage her bei mir, habe ich mal eine sehr schöne Story erlebt. Ich habe mal jemanden kennengelernt, das war ein ehemaliger Chef von mir, und der hat wirklich einen Fahrer gehabt und ist hinten in seinem Auto gesessen. Und der hat, damals war es nur wirklich, da war es ein Tagesbusiness, Kaltakquise zu machen. Wirklich, Telefonhörer, bum, 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 Listen, Telefon, Telefon, Telefon. Wie gesagt, das ist schon ein paar Tage her. Und der ist wirklich ins Auto gesessen, hat sein Liste genommen und hat telefoniert. Und der hat immer einen Leitspruch gehabt und das will ich nie vergessen. Und das hat er mir irgendwie mal reinkämmert. Der hat immer gesagt, Tom, wenn ich bei einem rausfliege, dann kippe ich zwei neue oben rein.
Ja.
Das hat er immer gesagt zu mir. Hat er gesagt, und dann habe ich wieder einen. Einer bleibt immer. Und das fand ich so spannend. Und der hat so eine, der hat damals alles über Schlagzeilen gemacht. Mhm. Und aber der war mega erfolgreich damals. Also der hat wirklich Deals geholt. Also da haben wir wirklich mit Ohren geschlackert. Fand ich ganz gut, weil du das gerade so gesagt hast. Ja, ist mir gerade so diese Story eingefallen, wie der immer mit seinem etwas größeren Auto hinten drin gesessen ist und vorne sein Fahrer gesessen ist. Und
aber das greift ja das wieder auf, was ich gesagt habe. Das hängt eigentlich auch mit dem Mindset zusammen.
Absolut.
Also dein Chef hat ja genau die gleiche Einstellung. Ist das Glas halb leer oder halb voll? Und für mich ist es immer halb voll. Mhm. Ja? Also ich glaube einfach, dass Sachen im Überfluss da sind. Es ist genug da für alle. Ja? Mhm. Also ich muss gar nicht zu irgendwelchen fiesen Mitteln oder irgendwas greifen, sondern ich hab immer nur super Produkte vertreten. Also immer hochpreisig, entweder der Marktführer oder das Potenzial der Marktführer zu werden. Ja, ich würde nie irgendwen was verkaufen und mit meinem Namen verbinden, was ein Ramsch ist. Ja, weil das kannst du nicht mit Überzeugung vertreten. Ja, du kannst keine Leute anlügen, du kannst nicht irgendwas behaupten, was nicht wahr ist, sondern du musst hundertprozentig hinter deinem Produkt stehen und dann glauben, dass Menschen draußen darauf warten, dass du kommst und ihnen das präsentierst. Also, dass du von dieser Bittstellerrolle rauskommst und sagst, ich bin der Problemlöser, ich komme und tue euch was Gutes, und dazu braucht ihr mein Produkt und mich als Person. Ja? Und wenn du das schaffst, dann ist es eben, wie du gesagt hast, da kommt oben in den Trichter kommen oben zwei, drei neue rein, wenn unten einer wegfällt, das ist dann völlig egal. Der will dann halt nicht, aber du hast so viele draußen, wo dich noch nicht kennen und wo noch nichts von dir haben, dass eigentlich diese Jagd nie aufhört.
Also absolut. Also ich denke auch, es gibt ja auch Gründe, warum jemand mal nicht kauft. Ja, also es ist klar. Das gibt ja das Produkt passt halt vielleicht einfach nicht oder er hat nicht die Anforderungen, die das Produkt erfüllt. Da gibt es ja vielfältige Dinge, warum ein Kunde oder ein potenzieller Kunde sich nicht für uns entscheidet. Damit müssen wir leben und da leben wir auch alle damit, den Verkauf. Für mich auch immer eine Frage, wie man damit umgeht.
Das ist ganz normal. Also ich meine, ich habe das große Vorrecht, ich kann produktneutral beraten. Mhm. Ja, also ich sage meinem Kunden oft auch, an der Stelle kaufst du nicht unser Produkt, da kaufst du das und das. Mhm. Wenn mein Produkt da nicht reinpasst und wenn du das andere Produkt nimmst, das kostet die Hälfte vom Preis und das tut es genauso. Ja? Aber hier, da passt meins rein. Und ich habe auch schon Leute abgewiesen, habe gesagt, ich verkaufe dir das nicht, weil mein Produkt eine Reklamation bringt, wenn du es einsetzt, weil es einfach der falsche Einsatz ist. Dann gucken die erst mal ganz komisch, ja, weil sie das meistens nicht hören, aber langfristig zahlt sich das aus. Mhm. Weil Leute, die es dann ausprobiert haben und auf die Nase gefallen sind, die sind dann 3 Monate später sind gekommen, haben gesagt, jawohl, hast recht gehabt und dann hast du eine ganz andere Beziehung. Also du kannst nicht, wie um nochmal mit dem Bild mit dem Hammer, der Hammer schlägt keine Schraube ein, höchstens mit viel Gewalt, aber du brauchst einen Nagel. Und deswegen kann ich sagen, für das ist unsere Anwendung der Nagel und für das andere ist die Schraube, da kaufst du besser was anderes. Und ich denke, wenn du das machen kannst und auch diese Freiheit hast, das machen zu können, da wirst du viel, viel mehr Erfolg haben, als wenn du versuchst jetzt, einer alten Oma mit 80 noch eine Lebensversicherung zu verkaufen zu müssen. Ja, weil da musst du dann so viele moralische Hürden auch in deinem Kopf überwinden, wo letztendlich nichts Gutes dabei rauskommen kann.
Absolut, absolut. Ja, Christian, wir könnten nur ewig weiterreden jetzt hier. Ich würde gern meine obligatorische Abschlussfrage auch an dich stellen, die da immer heißt: Was war dein schönster Tag in deinem bisherigen Berufsleben? Also, ich fasse es immer auf den Tag. Es kann auch eine Situation gewesen sein, es kann auch ein schöner Kaufabschluss gewesen sein oder was weiß ich, ein Promi auf dem Flug von Philadelphia nach Boston kennengelernt oder was auch immer. Also vielleicht fällt dir spontan was ein.
Also das ist schwierig, das auf eine Situation runterzubrechen. Also ich denke, für mich war immer ein ganz wichtiges Ding, wenn ich irgendwas neu zum ersten Mal gemacht habe und dann den ersten Erfolg hatte. Ja. Wenn du im fremden Land warst und dort den ersten Auftrag gemacht hast, wenn du einen neuen Distributor gefunden hast, also irgendwie sowas in der Richtung, das ist immer was mich eigentlich heute noch, auch nach all den Jahren, immer noch begeistert. Aber letztendlich die schönsten Erlebnisse sind wirklich mit Menschen. Ja, dass ich wirklich über die ganzen Jahre ganz, ganz viele gute Bekannte, würde ich sagen, vertrauensvolle Beziehungen, sogar manche Freunde habe, wo eben ja die Stange halten und die Treue halten und gegenseitig, wenn man eben miteinander redet und Geschäfte macht, wo das einfach auf einem ganz anderen Level ist als das im so ein Transaktionsbusiness, wo man einmal Ware auf den Tisch, Geld her und weg damit, ist, dass man einfach auch Beziehungen aufbauen kann. Also ich bin schon jemand, der gerade diesen Beziehungsaufbau sehr schätzt und den dann eben auch gewinnbringend einsetzen kann.
Okay, cool. Also es fällt vielen schwer, das auf einen Tag runterzubrechen. Das stelle ich jetzt immer wieder fest. Vielleicht muss ich die Frage verändern. Nee, mache ich nicht, weil ich finde die Frage einfach gut. Aber danke für die Antwort, die du uns da gegeben hast. Ja, Christian, mir bleibt jetzt vielen Dank zu sagen. Vielen Dank für deine Zeit, die du hier investiert hast, um bei mir im Podcast zu sein. Und ich werde entsprechend die Kontaktdaten von LinkedIn bei dir, natürlich von deinem LinkedIn-Profil verlinken. Natürlich auch zu deiner Freitagssession werde ich entsprechend den Link machen. Und wenn jemand Fragen hat, kann er sich natürlich auch gern an dich wenden, denke ich mal.
Sehr gerne. Sollte
kein Thema sein. Und ja, vielen Dank für das Gespräch, Christian.
Herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ich glaube, wir hätten jetzt noch eine Stunde weiterreden können, aber ich glaube, das sprengt dann den Rahmen.
Das glaube ich auch. Und wir müssen jetzt erstmal abwarten, ob die Zuhörer und Zuhörerinnen auch alles verstanden haben, was wir beide Schwaben da abgelassen haben. Aber es hat viel Spaß gemacht, mal wieder direkt mit dem Schwaben zu sprechen.
Ja, herzlichen Dank für deine Einladung, Tom.
Ja, sehr gerne. Viele Grüße aus Österreich in Schwabeländle.
Ja, tschüss,
mach's. Bis dann, danke, tschüss.
Ade.